Ja, Aloha Kalle heißt es diesen Freitag wieder und es war gewünscht, wir kommen unserer Pflicht nach und erhöhen unseren Femininen-Anteil und begrüßen heute eine weitere Profiathletin in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Laura Zimmermann.
Ja, hi Markus, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich habe es ja schon das ein oder andere Mal bei dir mitbekommen, dass du da immer sehr beschäftigt bist mit deinem Podcast und bin heute sehr froh darüber, dass ich mal dabei sein darf.
Genau, und ja, wir hatten schon mal eine oder andere Frau, aber primär waren es halt Frauen, die auf der 70-3-Distanz oder Kurzdistanz unterwegs sind. Und jetzt in Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mir doch mal einfach die letzten 2 Jahre, wir haben ja glücklicherweise jetzt die PTO, die Zusammenfassung deiner Ergebnisse angeschaut und man findet dort relativ viele Langdistanzen. Ja, wie kam die Entscheidung, beziehungsweise ja, wann hast du herausgefunden, dass Langdistanz, so scheint es auf alle Fälle, in deinen Ergebnissen dir deutlich mehr liegt, ja, und du daran einfach mehr Freude hast?
Ja, meine erste Langdistanz habe ich 2019 in Barcelona bestritten und bin da für mich überraschenderweise gleich auf dem Podium gelandet, wurde Zweite. Und ja, ich hätte ganz gerne an diesen Erfolg angeknüpft, aber ja, wie alle wissen, 2020 kamen andere Dinge dazwischen, Corona, keine Langdistanz in dem Fall möglich. Und ja, dann habe ich das quasi auf ein Jahr später verschoben und wollte unbedingt daran anknüpfen, weil ich irgendwie einfach gemerkt habe bei der ersten Langdistanz, ja, dass mir das wohl einfach liegt und dass ich daran Spaß habe. Und ja, mein Schwimmen ist bekannterweise nicht unbedingt die stärkste Disziplin und da hat man natürlich dann auf der Langdistanz nicht ganz so einen extremen Nachteil wie auf der 70-3-Distanz.
Okay, du sagst jetzt, Schwimmen ist jetzt nicht ganz deine Disziplin, aber wenn man dich im Becken schwimmen sieht, dann sind da schon eigentlich auch sehr gute Zeiten. Was denkst du, ist da einfach so ein bisschen der Transfereffekt, woran es da noch vielleicht ein Stück Potenzial ist? Oder sag ich mal, ist es einfach so, dass zum Beispiel die Lucy Charles, die auch wahrscheinlich im Männerfeld vorne wegschwimmen würde, dass bei Frauen einfach dieser Unterschied riesengroß ist zwischen wirklich Topschwimmern, die fast bei Olympia waren und dann halt einfach die anderen, die Mädels, die halt ein Stück hinterher sind?
Ja, also klar, Lucy Charles, die ist natürlich nochmal auf einem ganz anderen Niveau, aber es wäre halt schon sehr hilfreich, wenn man einfach mit dem Hauptpack sozusagen aus dem Wasser kommen würde. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das funktionieren kann. Und ich weiß jetzt auch nochmal so ein paar Stellschrauben, an welchen es zu schrauben gibt. Aber wie du schon gesagt hast, ist es bei mir schon eklatant, dass ich im Becken einfach deutlich besser schwimme als im Freiwasser und es bisher einfach noch nicht geschafft habe, Leistungen aus dem Becken eben ins Freiwasser zu transferieren. Das stimmt auf jeden Fall, ja.
Nee, das war jetzt so gar nicht irgendwie despektierlich gemeint. Ich dachte, also wenn man dich halt weggeschwimmen sieht, dann denkt man, okay, ja, das ist doch eigentlich okay, das passt. Und da ist man als Frau auch in der Hauptgruppe drinne. Und ja, also wir drücken dir auf alle Fälle die Daumen. Gehen jetzt aber einfach mal ein Stück zurück, also für die Zukunft, dass das nächstes Jahr dann klappt, auf die diesjährige Saison. Du hast dieses Jahr begonnen beim Ironman Südafrika mit Platz 4, hast dort eine Vorbereitung in der Höhe in Livigno gemacht. Mit Skifahren, Rollefahren, vielleicht auch noch andere Alternativen. Nimm uns mal mit in diese doch vielleicht eher untypische Vorbereitung auf eine Langdistanz, die dann aber doch relativ erfolgreich geglückt ist.
Ja, genau. Also ich habe mich dazu entschieden, Ende Januar nochmal nach Livigno zu gehen. Also ich hatte das 2022 im Sommer zum ersten Mal ausprobiert und habe einfach gemerkt, dass das für mich ein extremer Mehrwert ist, in der Höhe zu trainieren. Und ja, ich bin einfach sehr vielseitig, auch was Sportaktivitäten anbelangt. Ich bin einfach auch zum Beispiel gerne auf dem Mountainbike unterwegs, gehe gern langlaufen im Winter. Ja, nicht umsonst habe ich auch Sportwissenschaften studiert. Ich habe auch noch Interesse an ganz vielen anderen Sportarten, aber ja, genau, ich mix eigentlich ganz gerne im Winter halt einfach mein Training mit dem Langlaufen. Und in Livigno hat man halt auch einfach schneesichere Verhältnisse und das war für mich eigentlich so ein Grund zu sagen, okay, mal was Neues probieren und im Winter eben da ein Höhentrainingslager machen Und ich muss sagen, das war anfangs gar nicht unbedingt geplant mit Südafrika. Also ich hatte das Höhentrainingslager im Winter schon recht frühzeitig gebucht, weil es auch mal schwierig ist, dann da noch was zu kriegen. Also Ferienwohnungen und so weiter. Und das war eigentlich dann mehr oder weniger Zufall, dass das halt mit Südafrika einfach exakt gepasst hat. Also auch mit der Rückreise und der Zeit dazwischen noch und so weiter. Und ja, die Vorbereitung war auf jeden Fall ungewöhnlich und natürlich auch risikobehaftet. Also ich wusste nicht so ganz, wie das ausgehen wird, weil in Südafrika waren dann auch nochmal die Bedingungen eher ungewöhnlich. Es war sehr schwül und auch heiß und in Divinio war es einfach extrem kalt. Also wir hatten, ich war 3 Wochen dort und in der 2. Woche hatten wir teilweise ständig irgendwie minus 20 Grad. Also da konnte ich auch zum Beispiel gar nicht mehr draußen laufen, sondern nur noch auf dem Laufband. Und das war natürlich dann schon ein gewisses Risiko. Einerseits, dass man vielleicht krank wird und andererseits, dass vielleicht der Switch dann zur Wärme zu extrem wird. Aber ja, wie du schon gesagt hast, habe ich da das hauptsächliche Training eigentlich auf den Skiern absolviert. Klar, Schwimmen auch. Und habe es dann eigentlich eher so gemacht, dass ich auf dem Rad, also auf der Rolle trainiert habe. Zum Beispiel in Verbindung mit Langlaufen. Also ich habe dann einfach nochmal die Langlauf-Session verlängert und das hat echt erstaunlich gut geklappt. Also ich hatte vor Südafrika keine einzige lange Radausfahrt und auch keine, ich glaube, vielleicht 2 oder 3 Ausfahrten zu Hause, vielleicht 1 Stunde oder 1,5 Stunden, alles andere war auf der Rolle oder in Verbindung mit Langlaufen.
Okay, was mich da noch interessiert ist, die Klimaverhältnisse, also wir haben es jetzt auch gesehen in Vorbereitung bei einigen europäischen Athleten, quasi ja Cozumel auch in Hitzerennen, heiße Badewanne, Indoor-Training mit Janko und so weiter. Und du sagst, dass die Bedingungen natürlich draußen in dem Video noch mal kälter sind. Habt ihr dann auch Hitze adaptiert, trainiert auf der Rolle, aber oder nicht, weil das ist ja nochmal ein zusätzlicher Reiz und ein zusätzliches Risiko, wenn man halt quasi nochmal Hitzetraining Indoor macht. Und dann halt bei minus 15 Grad rausgeht.
Nee, also aktives Hitzetraining habe ich in dem Fall gar nicht gemacht. Ich habe dann wirklich nur diese passive Hitzeadaption mit warmen Bädern im Vorfeld gemacht, also vor der Abreise sozusagen, dann schon zu Hause. Genau.
Okay, ja, und dann geht's weiter. Du hast dann in Südafrika Platz 4, danach Ironman Österreich mit Platz 3, mit ungefähr 10-12 Wochen Abstand. Danach geht's weiter mit Ironman Schweden, auch auf Platz 4. Das ist quasi, würde ich jetzt quasi sagen, das sind roundabout 4 Monate, 5 Monate. Und 3 Ironman-Rennen. War das so geplant oder war das einfach ein Lauf?
Ja, also es war geplant, diese 3 Rennen zu machen. Also mir war einfach in der Saison wichtig, auch so ein bisschen auf mein Bauchgefühl zu hören, also auf welches Rennen oder auf welche Rennen ich einfach Lust habe, weil ich da in der Vergangenheit einfach auch gemerkt habe, dass das für mich ein extrem wichtiger Punkt ist, um mich zu motivieren. Und sowohl Klagenfurt, also Ironman Austria, als auch Ironman Kalmar, Schweden, das waren einfach für mich so 2 Rennen, die wollte ich auf jeden Fall mal gemacht haben. Und dadurch, dass natürlich jetzt das auch mal so ist, dass es die Männer und die Profi, die Männer und die Frauenprofi-Rennen gibt und es auch immer switcht von Jahr zu Jahr, wusste ich dann halt auch nicht, okay, wann wird es die nächste Chance geben, dann in Klagenfurt zu starten oder in Kalmar. Und das hat für mich noch so vom Abstand gepasst und genau deswegen habe ich mich dazu entschieden.
Okay, und ja, was aus der Sicht halt interessant ist, hast du dort besondere Credos oder besondere Sachen, die du halt nach Ironman-Rennen oder auch vor Ironman-Rennen dann halt machst, sag ich mal, im Bereich Regeneration, weil das ja schon eine relativ hohe Wettkampfbelastungsdichte ist, die muss man natürlich auch vertragen, man muss wieder gut ins neue Training einkommen. Gibt es da irgendwelche Geheimtipps?
Also ich glaube, was für mich bisher unter meinem alten Trainer Utz Brenner typisch war, ist, dass wir ja sehr lang getapert haben, einerseits, also klar mit ein paar Aktivierungen, aber einfach da extrem den Umfang reduziert haben. Und auch nach den Langdistanzen ist es eigentlich so in der Regel, dass ich da erstmal irgendwie in Anführungsstrichen machen darf, was ich will. Also eine Bedingung ist, ich darf die erste Woche nicht laufen, weil es einfach zu belastend für Bänder, Gelenke und Sehnen ist. Aber ansonsten halt einfach aktive Erholung in Form von Radfahren. Da gehe ich dann auch echt gerne einfach aufs Mountainbike, ein bisschen Offroad und ja, schwimmen tut mir da auch immer ganz gut in der ersten Woche und dann ab Woche 2 ging es dann eigentlich schon wieder langsam Richtung Umfangsteigerung weiter. Und ich finde, es ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich dann auch immer der Kopf. Ich finde, ich spüre das ganz gut selbst, ab wann ich das Gefühl habe, dass ich dann auch wieder loslegen kann.
Okay, ja, du sagst loslegen. Danach kommen noch zwei Rennen. Girard Amer XL ist ein Triathlon in Frankreich. War, glaube ich, früher auch mal Ironman-Label. Auf alle Fälle, ich war doch nicht da. Ist definitiv, glaube ich, auch für alle Athleten im Bucketrennen.
Ja, da hast du was verpasst, Markus.
Genau, das möchte ich auf alle Fälle auch noch mal machen. Und dann geht's weiter mit dem Ironman Hawaii im Profifeld der Frauen. Ich erinnere mich noch an das, du hast letztes Jahr in dem Video gesagt, oh, Hawaii, ja, ist geil, aber hattest da nicht so eine gute Erfahrung und warst dir so ein bisschen unsicher, selbst wenn du die Quali hast, ob du noch mal auf die Insel möchtest. Hat die Insel dich dieses Jahr überzeugt? Konnte sie deine Meinung ein bisschen ändern? Oder, ja, wie waren deine Erfahrungen dieses Jahr in dem Rennen? Ja.
Also ich würde definitiv sagen, dass ich dieses Jahr mit der Insel meinen Frieden geschlossen habe, sozusagen. Ja, es war für mich einfach in diesem Jahr so, dass es nochmal so die Kirsche auf der Sahne war. Das war für mich ein Add-on. Sonst hätte ich auch definitiv nicht drei Langdistanzen davor gemacht, wenn ich gesagt hätte, das wird mein absoluter Saisonhöhepunkt, weil ich glaube, realistisch gesehen, das weiß jeder, vier Langdistanzen in einem Jahr zu machen und dann zu hoffen, dass man bei der vierten Langdistanz dann sein A-Rennen auspacken kann, das ist unrealistisch. Aber ja, die Insel ist halt einfach speziell und auch in dem Fall war es für mich so, dass ich mir dachte, wer weiß, ob ich da nochmal hinkomme. Jetzt da auch dadurch, dass man halt jedes Jahr diesen Switch hat, was die Location anbelangt und jetzt erstmal im nächsten Jahr auch die Frauen in Nizza sind und so weiter. Genau, deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, auch gemeinsam mit meinem Freund, dass ich das jetzt nochmal machen möchte und wir sind dann da zu zweit hingereist. Es war richtig cool auch. Wir waren mit einer Unterkunft mit Leonie Conchalla und ihrem Trainer und hatten echt extrem viel Spaß und auch dieses Ganze im Vorfeld vom Rennen, das war einfach so eine, ja, einfach eine angenehme Stimmung. Wir haben viel gelacht. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich hatte innerlich nicht irgendwie so einen Druck und konnte das einfach alles viel mehr genießen.
Ja. Du sagst viel mehr genießen, innerlich so Druck, also das ist ja dann auch speziell, was dich betrifft. Du hast Hawaii als Profiathletin erlebt, als es noch Männer und Frauen waren. Du hast es jetzt als Profifrau erlebt und auch das Ganze drumher. Wie war das dieses Jahr, dass quasi diesmal nur Frauen an der Startlinie standen?
Ja, ich meine, im letzten Jahr war es ja auch schon so, dass wir zumindest die zwei verschiedenen Tage hatten mit Männerinnen und Frauenrennen. Aber klar, in diesem Jahr, das war schon nochmal was anderes. Also, dass es einfach ein reines Frauenrennen war und man hat schon auch gemerkt, dass es deutlich entspannter auf der Insel zuging. Also es waren natürlich viel weniger Leute, was sicherlich auch gut für die Insel war in dem Fall. Was dennoch ziemlich krass war, finde ich, war der Verkehr. Also auf dem Queen K, da war es trotzdem recht voll. Vielleicht auch aufgrund der Umweltkatastrophe im Vorfeld auf Maui, dass da vielleicht einige Touristen einfach auf Big Island quasi ausgewichen sind. Aber ich muss schon sagen, also die Männer haben auf jeden Fall gefehlt und ich würde mir wünschen, dass man da für die Zukunft vielleicht eine andere Lösung auch findet und ja, zumindest die Profifrauen und die Profimänner irgendwie am gleichen Ort die WM erleben dürfen.
Okay, das ist mal eine interessante Meinung, auch aus weiblicher Perspektive von der Profiathletin. Also man hört es ja oft von den Amateuren, dass sie sich das wünschen, auch die meisten Profis. Eine deiner Stärken ist auch das Radfahren. Ist es so, dass du dann trotzdem nächstes Jahr mit freudigen Augen auf Nizza blickst und dort eine Chance siehst? Oder würdest du grundsätzlich sagen, wenn dann immer Nizza für alle oder auch, wie du gerade sagst, Profi-Männer, Profi-Frau dann einen Tag immer auf Hawaii? Oder findest du das Alternieren grundsätzlich auch eine interessante Alternative?
Ich finde es eigentlich eine interessante Alternative, dass es alterniert. Ja, weil einfach unterschiedliche Athletentypen auch eine Chance bekommen, so ein Rennen zu gewinnen. Was ich schon wichtig finde, ist, dass einfach zumindest alle zwei Jahre das Ganze auch auf Hawaii weiterhin stattfindet, weil ja, ist halt einfach dieser Mythos Hawaii und ja, was meine Chancen auf Nizza anbelangt, oder in Nizza anbelangt, ist klar so, dass ich auf dem Rad vor allen Dingen auch technisch ja schon sehr stark bin, würde ich sagen, und da sicherlich meinen Vorteil draus ziehen kann. Wo ich mir noch nicht ganz so sicher bin, ist, was das Berganfahren anbelangt. Also ist ja vielleicht auch mal einfach ganz interessant zu sehen, wie die Strecke da ist. Mir wurde gesagt, dass es gar nicht so extrem steil ist, weil ja, umso steiler es dann halt wird, desto mehr habe ich dann halt doch wieder einen Nachteil aufgrund des Last-Kraft-Verhältnisses. Ich bin halt einfach mit 1,81 eine große Athletin und demnach auch einfach ein paar Kilo schwerer als ja manche andere Profifrau. Und das kommt mir dann halt, wenn es darum geht, bergan zu fahren, nicht unbedingt entgegen. Aber es ist schon auf jeden Fall auch ein Rennen, was mich reizen würde. Allerdings ja, muss ich auch mit meinem Trainer jetzt erstmal sprechen, wie ich das nächste Saison so plane, weil es einfach auch andere Alternativen gibt, die sehr interessant sind, wie zum Beispiel die Ironman Pro Series, oder es auch einfach noch andere Rennen gibt, auf die ich mal Lust hätte, wie zum Beispiel Challenge Rot. Und ja, man muss sich natürlich auch erstmal qualifizieren und sich dann entscheiden, wie man seinen Schwerpunkt drauflegt.
Du hast jetzt relativ viele Überleitungen mir gegeben. Ich muss aber irgendwo anfangen. Ich fange beim Trainer an. Du hast jetzt vor kurzem veröffentlicht, dass du dich seit nach 9 Jahren von deinem Trainer Utz Brenner verabschiedest, aber natürlich in absoluter Harmonie und auch Dankbarkeit. Gehst jetzt zu dem finnischen Trainer. Wie schwer fällt einem so eine Entscheidung, wenn man ja irgendwie 9 Jahre mit jemandem zusammenarbeitet, dann ist das ja teilweise nicht nur Trainer, sondern es ist ja eine engere Bindung, dann trotzdem den Mut zu haben, was Neues zu probieren.
Ja, also erstmal, David ist nicht ein finnischer Trainer, er ist ein Brite, der in Finnland lebt, aber alles gut.
Okay, sorry.
Genau.
Nee, du kannst mich gern immer berichtigen, wenn ich was falsch sage.
Das wirkt so ein bisschen lehrerhaft, aber egal, auf jeden Fall.
Nee.
Ja, also es war eine sehr, sehr schwere Entscheidung für mich, nach 9 Jahren die Zusammenarbeit mit uns zu beenden. Definitiv, weil es für mich einfach mehr als eine Trainer-Athleten-Beziehung ist. Wir haben viele Höhen und Tiefen durchlebt und das prägt einen natürlich auch in dem Fall. Und was für mich eigentlich so den ausschlaggebenden Punkt zu meiner Entscheidung quasi gegeben hat, war, dass ich einfach gemerkt habe, ich würde mal sagen, in den letzten Jahr oder letzten 1,5 Jahren, dass ich das Gefühl hatte, und das wurde irgendwie immer stärker, also ich dachte eigentlich, dass ich wahrscheinlich mit Utz meine Karriere sozusagen beenden werde, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich gern einfach nochmal körperlich neue Reize ausprobieren wollen würde und dass ich auch einfach mental teilweise müde wurde. Also ich wollte einfach nochmal einen neuen Input. Ich meine, jeder Trainer hat seine eigene Philosophie, viele Wege führen nach oben und ich habe einfach gemerkt, dass es mir einfach vom Kopf, denke ich, gut tun würde, dann nochmal alles umzukrempeln und mich nochmal neu aufzustellen. Und ja, habe mir dann mit dieser Entscheidung sehr viel Zeit gelassen und kam dann eben zu dem Entschluss, dass ich es machen will. Und ja, heute war mein erster offizieller Trainingstag und ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich konnte schon mal so ein bisschen reinschauen und sieht echt sehr interessant aus und auf jeden Fall echt ganz anders, als ich so bisher gewohnt bin.
Okay, also Schwimmradfahren, Laufen ist dann doch mal was anderes und ändert sich auf alle Fälle interessant, und vielleicht teilst du uns ja dann doch mal die Einblicke, was sich da genau geändert hat. Aber jetzt blicken wir noch mal zurück auf die letzten 9 Jahre. Wenn man so ein bisschen, also ich kenne dich nicht persönlich, also nur vom Hallo sagen oder vom Armbrusttisch, aber jetzt unheimlich viel Austausch hatte ich nicht. Aber wenn man Utz Brenner in der Szene verfolgt, er ist leitet bei Hannes Hawaii einige Camps. Aber er ist ein Trainer, der ein absolutes Händchen hat für Frauen, wenn man das so sagen kann. Und ja, manche sagen auch, er ist der die Frauen versteht im Sport. Ja, also kannst du uns einfach vielleicht mitgeben, was er vielleicht hat, dass er wirklich so viele Profi-Athletinnen auch betreut und ja, das halt einfach sehr gut händelt, wenn man da nach von außen drauf schaut.
Ja, also grundsätzlich war das, so wie ich weiß, nie Utz sein Ziel, dass er in Anführungsstrichen so ein Frauentrainer wird, aber es hat sich irgendwie so ergeben. Und was ihn, denke ich, da ausmacht, ist, dass er einfach sehr empathisch ist und sehr genau auch zuhört und man sich verstanden fühlt als Frau, würde ich mal sagen. Ja, das ist denke ich, was einzigartig an ihm ist und ihn auszeichnet, dass das meines Erachtens vor allem mit Frauen halt so gut funktioniert. Vielleicht brauchen es auch Männer einfach gar nicht so extrem. Aber ja, das ist so ein Punkt, den ich so für mich beobachten konnte, genau.
Okay, ja, cool auf alle Fälle. Und jetzt für nächstes Jahr, du hast gesagt, du willst die Ziele abstecken, willst dort schauen. Du hast die Langdistanzrennen, hatten wir gerade schon analysiert, dass du das präferierst. In der PTO bist du gerade auf Platz 60 gerankt und du hast gerade schon die neue Ironman Pro Series angesprochen. Wird es auch im nächsten Jahr sein, dass du dort quasi auch wieder auf den längeren Distanzen deinen Fokus legst und dort eher dein Augenmerk draufsetzt? Oder ist es auch so, dass du sagst, diese PTO-Rennen und die neue PTO-Series interessiert dich schon auch, dort nochmal eine Schippe draufzulegen?
ja, ich glaube, da muss man realistisch drauf gucken. Und ich bin der Meinung, dass ich aktuell, also mit meinem Schwimmvermögen da bei dieser PTO-Series nichts zu suchen habe. Und ja, mich würde es ehrlich gesagt schon mal reizen, das auszuprobieren. Und ich hätte auch letztes Jahr hätte ich zweimal die Chance gehabt, dort zu starten, weil ich dann noch ein bisschen besser gerankt war. Ich in Edmonton starten können und auch in Dallas, aber habe mich dagegen entschieden, auch einfach aufgrund dieser langen Anreisen. Aber ich glaube, das wäre schon mal interessanter, einfach mal reinzuschnuppern, wenn man die Möglichkeit hat, aber die muss man natürlich auch erstmal bekommen. Und ja, mein Fokus wird definitiv auch im nächsten Jahr wieder auf der Langdistanz liegen. Und ja, wie du schon gesagt hast, ist es halt gerade echt spannend und ich bin auch echt gespannt, wie sich da so andere Athletinnen aufstellen, für was man sich am Ende dann entscheidet. Also ich finde es auch nochmal ein Unterschied zwischen Profi-Männern und Profi-Frauen, weil ja die Rennen teilweise in dieser Ironman Pro Series doch unterschiedlich sind und ich gemerkt habe, als ich mir den Kalender angeguckt habe, dass man bei den Frauen eigentlich so ein bisschen Nachteil hat, weil die Rennen sehr, sehr dicht beieinander liegen. Also eigentlich muss man im Endeffekt in Texas starten, also wenn man dabei bedenkt, dass man eigentlich drei Langdistanzen macht, um da vorne mit dabei zu sein, diesen Ranking, also oder sich Chancen auszumalen, muss man drei Langdistanzen machen und dann muss man theoretisch als Frau in Texas starten, dann als nächstes Vitoria Gasteil machen und sich bestenfalls bei einem von diesen beiden Rennen für Nizza qualifizieren. Und wenn das nicht klappen sollte, dann muss man nach Spanien eigentlich 5 Wochen später Hamburg starten. Weil als Europäer dann im Juni nach Australien zu fliegen, macht meines Erachtens wenig Sinn. Ist auch eine Kostenfrage. Und ja, wenn man halt dann Hamburg nicht macht, dann hat man halt keine drei Rennen, also falls man nicht qualifiziert ist und hat halt dann einfach keine Chance im Endeffekt, denke ich, auf dieses Ranking da, also auf höhere Positionen. Und das ist einfach schon ein Plan, der sehr, sehr stramm ist, würde ich sagen. Also sehr eng getaktet, drei Langdistanzen innerhalb von so kurzer Zeit zu bestreiten. Und ich glaube allerdings, dass das für mich auch ein Vorteil sein könnte, weil ich das, glaube ich, abkann, in Anführungsstrichen, aber das wird sicherlich auch andere Athletinnen vielleicht nicht unbedingt können. Und ja, wenn halt andere Athletinnen sagen, sie machen das PTO-Rennen, dann fallen die, glaube ich, meines Erachtens auch dann in dieser Ironman Pro Series eigentlich raus, weil man nicht beides machen kann.
Ja, definitiv. Interessante Zeiten, die dort 2024 auf uns zukommen im Markt, also quasi die Athleten, also es gibt immer mehr Profiathleten, aber es ist interessant, so wie du sagst, wie sie sich entscheiden und auch es ist so ein Kampf der Labels um die Athleten, was natürlich auch dann interessant wird, wer sich für was entscheidet. Thema Langdistanz, wir hören es jetzt immer mehr oder auch zurückliegend in den Medien. Also ein Thema, wo ich mich eigentlich jetzt als Dame, ich bin ja ein Herr, jetzt nicht so gut auskenne, aber Thema Fettstoffwechsel ist ja auf alle Fälle für Langdistanz unheimlich wichtig. Und als Profi-Mann kann man natürlich das ein oder andere Mal da auf alle Fälle sehr niedrig intensiv trainieren, aber kann auch das ein oder andere Nüchtern-Training einbauen. Im Trainingslager ist es so, dass ich gesehen habe, dass du das halt mit diesem Nüchtern-Training sehr stark vermieden hast, wenn ich gar nicht gemacht hast. Ja. Ist absolut nicht weit Steckenpferd. Deswegen hol uns gern mal ab, was die Gründe sind und wie du oder wie ihr in der Vergangenheit versucht habt oder jetzt auch aktuell noch über den Fettstoffwechsel zu optimieren. weil er natürlich auch für das Frauen essentiell wichtig ist auf der Langdistanz.
Ja. Ja, also ich bin jetzt da auch keine Spezialistin drin, ich bin Zahnärztin. Ich kenne mich nur aus bis unterhalb vom heißen Quatsch, aber ist ja auch was, was mich betrifft, deswegen setze ich mich da natürlich auch damit auseinander. Und ja, es ist halt einfach so, wenn Frauen nüchtern trainieren, dann steigt zum Beispiel das Verletzungsrisiko. Grundsätzlich ist es bei Frauen ja auch immer so ein bisschen eine Problematik, auch zum Beispiel was die Knochendichte anbelangt. Das ist einfach nochmal ein zusätzlicher Stress auf den Körper, so ein nüchtern Training, und kann halt auch den Zyklus beeinflussen in Form von, ja, vielleicht zu viel Stress und der Zyklus bleibt aus. Das wiederum hat zur Folge, dass der Hormonhaushalt nicht passt, und es hängt natürlich dann auch mit dieser Knochendichte, was ich gerade schon erwähnt habe, zusammen. Und es sind halt einfach alles so Faktoren, ja, wo ich sagen würde, dass ist für eine Frau einfach nicht unbedingt von Vorteil, so ein nüchtern Training zu machen, und man kann es auf eine andere Art und Weise gestalten, zum Beispiel indem man sagt, man macht ein Train-Low-Training, also zum Beispiel am Abend vorher, also wenn man weiß, dass am Tag drauf sowas stattfinden soll, wo man den Fettstoffwechsel quasi verbessern möchte, dass man sagt, man reduziert am Vorabend die Kohlenhydrate beim Abendessen, frühstückt eine Kleinigkeit, führt dann zum Beispiel am Anfang von der Einheit weniger zu und geht dann aber irgendwann in die normale, also Kohlenhydratzufuhr über. Das wäre zum Beispiel jetzt so ein Beispiel, wie man auch so ganz gut den Fettstoffwechsel ohne nüchtern Training verbessern kann.
Ist das was, was du damals schon immer oder relativ lange richtig gemacht hast? Oder wenn man lange zurückbringt, hast du in dem Bereich auch mal Fehler gemacht als Athletin?
Es gab, ich muss gerade überlegen, aber wann das ungefähr war, aber ich glaube 2017, 18 irgendwann, glaube ich, war das mal so irgendwie mega der Trend, hatte ich so das Gefühl, dass auf einmal alle angefangen haben, nüchtern zu trainieren, also auch Frauen, wo da die Gefahr noch nicht so offenbart wurde, sagen wir mal so. Und ich habe das teilweise mal gemacht, aber zum Beispiel auch nie gelaufen nüchtern, sondern eigentlich immer nur, wenn dann auf dem Fahrrad gewesen, aber auch nicht lang, vielleicht eine Stunde oder so, auch nicht mit zu viel Intensität, aber ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich nach so einer Einheit, auch wenn es gar nicht so irgendwie mit Intensitäten oder so gespickt war, dass ich extrem müde war danach, also eigentlich konntest du mich dann den Tag wegwerfen, also es war echt krass, wie das bei mir die Energie gezogen hat, das habe ich extrem gemerkt, und war für mich dann auch im Nachhinein so ein Learning, dass das vielleicht halt für mich einfach nicht der richtige Weg ist.
Würdest du sagen, dass einige Profifrauen, also natürlich, du hast da ein bisschen Einblick, aber jetzt auch nicht von jeder, aber dass in dem Bereich auch noch, also natürlich ist nicht alles perfekt oder so, aber du hast uns ja jetzt schon die Gründe genannt, warum man das eigentlich nicht machen sollte, dass da auch oft viel riskiert wird und viele Fehler gemacht werden, oder hast du das Gefühl, dass das eigentlich im Grundsatz verstanden ist und dort die Fehler, die dann vielleicht 2017, so wie du sagst, wo es so ein Trend war, gemacht wurden, heute zum größten Teil nicht mehr gemacht werden?
Teils, teils, ehrlich gesagt. Also ich habe das Gefühl, der Großteil hält sich da schon dran, aber ich habe schon das Gefühl, dass es auch vereinzelt Athletinnen gibt, die das in Kauf nehmen, das Risiko oder auch die Gefahr, und die sich vielleicht auch noch nicht so den Auswirkungen zum Beispiel bewusst sind, wenn zum Beispiel die Menstruation oder sowas ausbleibt, was das später halt für Folgen haben kann. Also sei es halt die Problematik mit der Knochendichte oder halt vielleicht auch, dass sie die Familienplanung dadurch gefährden oder frühzeitig in die Wechseljahre kommen könnten, lauter so Sachen. Ich glaube, das verdrängen viele Sportlerinnen irgendwie auch so ein bisschen und wollen es nicht wahrhaben, aber ich denke, es ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass das funktioniert, weil es einfach auch ein Alarmsignal vom Körper ist, wenn da halt irgendwas in der Richtung nicht passt, dass man da vielleicht was ändern sollte.
Also wenn man, du sagst, dass viele Athletinnen es noch verdrängen und so weiter, mittlerweile ist es ja so, dass es das ein oder andere Mal da schon eine Publikation dazu gibt, auch im Triebwerk oder auch, ich glaube, die Yvonne van Flerck hält auch das ein oder andere Mal Vorträge dazu. Würdest du sagen, dass die mediale Awareness oder Aufmerksamkeit dafür schon da ist? Oder würdest du aus weiblicher Sicht sogar sagen, nee, es müsste sogar noch stärker sein, damit es wirklich jede Frau versteht für die Zukunft?
Ja, also ich habe schon definitiv das Gefühl, dass das in den letzten Jahren sehr viel Zuwachs erfahren hat, dieses Thema in den Medien. Ich denke, man kann es nicht oft genug und zu häufig sagen, dass es ein entscheidender Punkt einfach ist für die Frauengesundheit. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, der vielleicht auch so ein bisschen mehr beleuchtet werden sollte, ist halt auch einfach, dass wenn irgendwelche Verhütungsmittel, sei es die Pille oder sonstige hormonellen Geschichten eingenommen werden, dass dann halt auch, sagen wir mal, ein funktionierender Zyklus vorgespielt werden kann. Also dann funktioniert es halt trotzdem, obwohl es eigentlich eben im Endeffekt gar nicht ohne diese Verhütungsmittel funktionieren würde. Und ich glaube, dadurch denkt vielleicht schon die ein oder andere Frau, ach, das funktioniert ja alles. Und wenn sie aber vielleicht halt nicht hormonell verhüten würden, dann würde das halt eventuell ganz anders aussehen. Das ist, denke ich, auch nochmal so ein Punkt, der allen Frauen bewusst sein sollte.
Okay, auf alle Fälle interessant. Ich treffe da jetzt in dem Thema absolut auf Glatteis. Deswegen müsste ich mich da jetzt auch mehr belesen, aber es ist auf alle Fälle gut. Ja, wir haben natürlich auch weibliche Hörer, dass du das halt hier mal beleuchtest und einfach auch dort, sage ich mal, den Advice oder Hinweis gibst, zu sagen, okay, belest euch da, schaut dort nach, weil das ist halt was Wichtiges, was halt vielleicht manchmal neben dem ganzen Leistungsanspruch so ein bisschen unter den Tisch fällt.
Ja, also wie du schon gesagt hast, ich glaube, das ist alles ein wichtiger Punkt, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass aus diesem ganzen Thema zyklusbasiertes Training und so weiter ja Profit geholt werden will, irgendwie durch Angebot von Trainings, Trainingsplänen, die zyklusbasiert sind und so weiter und so fort. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist halt auch, dass jede Frau einfach unterschiedlich ist, sehr, sehr individuell ist, auf die eine Frau halt zutreffen kann, dass sie vielleicht irgendwelche Leistungseinbußen hat, bei der anderen Frau das aber wiederum ganz anders aussehen kann und auch zu einem ganz anderen Zeitpunkt so sein kann. Und das ist einfach ein sehr, ja, individuelles Thema und das kann man einfach nicht pauschalisieren und sagen, ja, also irgendwie der Zyklus hat 4 Wochen, in der ersten Woche darfst du nur das trainieren, in der zweiten nur das, in der dritten nur das, in der vierten nur das. Also das ist einfach, da muss jede Frau so ein bisschen auch in sich selbst reinhören und auch vielleicht, also ich finde, ich merke es einfach auch selber, wann fällt es mir leichter, Intensitäten zu trainieren, wann fällt es mir vielleicht eher leichter, Umfänge zu trainieren, wann ist so der, sind die Tage, an denen es mir sehr schwer fällt, vielleicht auch mental, und dass man da vielleicht einfach für sich selbst so ein Muster erkennt und danach handelt oder halt auch darüber mit seinem Trainer oder seiner Trainerin spricht und es danach anpasst und nicht unbedingt da irgendwie sich genau an irgendwelche Richtlinien halten möchte.
Ist es denn aber so, dass es dort einfach, also ich sag's jetzt mal einfach, wenn jetzt irgendwie eine härtere Intensität draufsteht, dass du dann teilweise auch bereit bist, das so ein bisschen zu schieben, damit halt auch der Effekt von der Intensität oder der Einheit da ist? Oder ist es so, dass du dadurch, dass du deinen Körper jetzt über viele, viele Jahre kennst und weißt, wie was wirkt, dass du da einfach auch Muster entwickeln kannst?
Ja, also klar, entweder man sagt, man setzt halt vor allem auf Intensität in den Tagen, in denen man weiß, dass es halt gut funktioniert. Das geht allerdings natürlich nicht immer, dass man so das Training planen kann. Und dann ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, dass man halt in sich hineinhört und weiß, was das Ziel von einer Einheit ist und dann halt dementsprechend auch einfach anpasst. Also dann passe ich halt, wenn ich weiß, okay, das Ziel ist jetzt VO2 Max, das der und der Bereich, dann gehe ich halt eher an die untere Grenze vom Bereich an den Tagen, wo ich weiß oder merke einfach, dass es mir schwerer fällt, dann habe ich trotzdem das Ziel von der Trainingseinheit erreicht und bin halt vielleicht an dem Tag jetzt nicht in den oberen Bereich, Zielbereich unterwegs, sondern eher im unteren.
Okay, ja, ist ja vielleicht manchmal auch nicht ganz so schlecht, dass man nicht ganz so Laktazid dann halt ist. Das ist ja so und so immer bei VO2 Max ein sehr schmaler Grad. Thema Leistung, frauenbasiertes Training oder und so weiter. Wir haben vorhin deine Ergebnisse vorgelesen. Also sehr beachtlich und auch Gratulation nochmal persönlich von mir. Aber es ist natürlich so, dass wir in Deutschland jetzt ja, sage ich mal, dieses Jahr 2 Athletinnen haben mit Laura Philipp und Anne Haug, die so ein bisschen die ganze Sache überstrahlen. Das war früher bei Männern Frodeno, ist es vielleicht jetzt auch immer noch dieses Jahr. Wie ist das als Athletin, ja, damit umzugehen? Also ist es so, dass man dann auch sagt, okay, also man ist halt richtig krass gut unterwegs und sagt so, ja, aber an die beiden irgendwie ranzukommen, ist doch irgendwie schwierig, aber sie sind irgendwie Vorbilder oder man schaut zu denen auf. Oder wie ist dort der Umgang auf der persönlichen, also nicht persönlich, auf der mentalen Ebene, wenn die Messlatte auch bei den Frauen in Deutschland so hoch liegt?
Also mich macht es ehrlich gesagt als deutsche Sportlerin stolz, dass es halt in Deutschland so starke Frauen gibt und da jetzt zum Beispiel auf Hawaii einfach zwei davon auf dem Podium am Ende gelandet sind. Das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit und Chapeau da an Laura und Anne. Die arbeiten auch jeden Tag hart und haben sich das hart erarbeitet. Und was die mentale Seite anbelangt, denke ich mir immer so ein bisschen, okay, also Anne ist jetzt 40, Laura ist auch, wie alt ist sie, ich glaube, 3 oder 4 Jahre älter als ich. Und ich denke dann immer so ein bisschen auch so zurück, okay, wo stand Laura zum Beispiel vor 4 Jahren? Und vergleiche das dann so ein bisschen irgendwie. Und denke mir, okay, ich habe noch 3 oder 4 Jahre, um an dem Punkt zu sein, so eine Art. Also das sind dann eher so Gedankengänge, die ich habe. Aber ja, du hast schon recht. Also klar, Anne und Laura sind einfach Top-Athletinnen, die halt auch im PTO-Ranking da unter den Top 10 sind. Und man wird oft mit denen verglichen. Und dann kommt noch dazu, dass Laura auch Laura heißt. ja, aber ich glaube, das Wichtigste ist auch einfach, dass man sich auf sich selbst konzentriert und da nicht zu viel nach links und rechts schaut, weil es im Endeffekt auch nichts ändert an der ganzen Sache. Und ja, ich glaube, man kommt weiter, wenn man einfach auf sich schaut und für sich das Bestmögliche gibt, sagen wir mal so.
Ja, definitiv. Also leider ist es ja menschlich, sich, dass man versucht, immer zu vergleichen und nach ganz oben strebt. Aber so wie du halt sagst, wenn man da nur noch in den Vergleich verfällt, dann kann man nur verlieren und sollte da halt bei sich bleiben und sich auf sein Training konzentrieren. Du sprichst es gerade an, also zwei Ausnahmeathletinnen, die irgendwie jetzt dieses Jahr Podium auf Hawaii gemacht haben. Du auch eine sehr gute Saison. Ich könnte jetzt die Liste der deutschen Profiathletinnen noch weiterführen, also sowohl auf der 70-3-Distanz als auch jetzt wieder auf der Ironman und auch auf der Kurzdistanz. Es ist eine unheimliche Dynamik auch bei den Frauen international und auch deutschlandweit. Was sind deiner Meinung nach die Gründe dafür, dass es erstmal in Deutschland auch so einen extremen Zuwachs bei den Frauen gibt und auch international?
Ja, also ich finde es definitiv spannend, weil Konkurrenz belebt das Geschäft sozusagen und ja, es ist halt einfach, man merkt schon auch auf den Langdistanzen, man darf sich einfach keine Fehler mehr erlauben und jeder Fehler zahlt sich am Ende irgendwie auch aus, also es wird alles immer enger im Feld, die Abstände werden immer knapper zwischen den Platzierungen und ja, zum Beispiel in Österreich, glaube ich, waren bei mir auf Platz 2, das waren unter 30 Sekunden oder so und in Kalmar zum Beispiel war es auch nicht bei mir weit aufs Podium im Endeffekt. Also das ist schon echt extrem und ich habe auch letztens einen Podcast gehört, da war Freddy Funk zu Gast und ich finde, da hat er bei einer Aussage ziemlich recht, dass man vielleicht sich auch im nächsten Jahr vornehmen sollte, sich auf einzelne Rennen zu konzentrieren, vielleicht nicht so viele Rennen mitzunehmen, weil es mittlerweile halt auch einfach so ist, dass wenn man irgendwo vorne landen will, dann muss man halt an diesem Tag X das Maximale abrufen können und wenn es nicht der Fall ist, dann ist man halt einfach gleich ein paar Platzierungen weiter hinten und wenn man da halt zu viele Körner lässt, weil man zu viele Rennen startet, dann hat man, glaube ich, im Endeffekt weniger davon, wie wenn man sagt, man konzentriert sich auf ein paar Einzelne und versucht da maximal fit zu sein.
Okay, aber also siehst du einfach ein grundsätzlich größeres Interesse an dem Sport auch für Frauen, dass es attraktiver ist durch die Preisgelder oder einfach, dass es also bekannter wird oder ja, einfach, also was sind deinem Empfinden nach die Gründe dafür, dass auch so viele mehr das halt machen in der Dichte?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube sowohl als auch klar, die Preisgelder und auch die Möglichkeiten, die jetzt mittlerweile bestehen, machen das Ganze natürlich auch interessanter für die Außenwelt, aber ich glaube auch einfach, dass Triathlon mittlerweile so eine Art Trendsportart geworden ist, mit der einfach viel mehr Leute jetzt mittlerweile was anfangen können. Und ja, jeder will mal irgendwie so einen Triathlon ausprobieren und dann probiert man das halt vielleicht und findet daran Gefallen und rutscht dann da vielleicht auch so rein. Also bei mir war es ja auch nie das Ziel zum Beispiel, dass ich Profi-Triathletin werde. Das war auch eher so bei Accident. Und ich glaube, so ist es halt bei vielen. Und man merkt halt auch jetzt mittlerweile, ich glaube so, mein Jahrgang sind halt noch viele, die irgendwie so Quereinsteiger sind. Aber man merkt halt jetzt so, die Jüngeren, die nachkommen, das sind halt alles Athleten oder Athletinnen, die das irgendwie von der Pike aufmachen und von Anfang an halt, keine Ahnung, mit 5 oder 6 mit Triathlon angefangen haben. Und das ist natürlich dann auch wieder was, was halt die Leistung einfach nochmal extrem anhebt.
Ja, definitiv. Also es ist so, so wie du halt sagst, Quereinsteiger. Jetzt ist es so, wenn du als Quereinsteiger irgendwie dazukommst, dann wird es, glaube ich, relativ schwierig und da ist ja wenig Raum, beziehungsweise ja, wenn man jetzt irgendwie teilweise mit 20 oder 25-jährigen Athleten an der Startlinie steht, dann hat man die gleichen Trainingsjahre in den Beinen. Ja, zwar hier angefangen, aber die Trainingsjahre sind die gleiche. Und ja, also auf alle Fälle eine interessante Zeit und gucken, wo das noch hingeht. Und man sieht es ja auch an der Zeit und an der Dynamik. Du hast gerade gesagt, so ein bisschen bei Accident, du hast Zahnmedizin studiert. War das eine schwierige Entscheidung, den Beruf zu lassen, verlassen und ins Profitum zu gehen? Oder war das einfach, okay, du hast dich so gut entwickelt, dass du gesagt hast, ja klar, das mache ich, darauf habe ich Bock?
Genau, also bei mir war es so, dass mein erstes Profijahr auch das letzte Jahr meines Zahnmedizinstudiums war. Also ich habe in dem Jahr Examen gemacht, das waren nicht unbedingt die besten Voraussetzungen, aber ich habe mich bewusst dazu entschieden, das in dem Jahr das erste Mal zu machen, weil ich dann gesagt habe, okay, im Juni waren die letzten Prüfungen, ich mache dann so eine Art Spätsaison. Klar, hatte jetzt nicht die besten Voraussetzungen, weil ich in keinem Trainingslager und nichts war und auch während des Examens nicht sonderlich viel trainieren konnte, also eine Einheit am Tag, wenn überhaupt. Und wollte aber einfach da schon mal so ein bisschen Erfahrung sammeln, am Ende der Saison gucken, wie da so die Dynamik ist in so einem Profifeld, und es war auch ganz gut. Und anfangs, nachdem ich dann mit dem Studium fertig war, habe ich mich dazu entschieden, auch erstmal, das heißt dazu entschieden, das musste ich machen, die Vorbereitungszeit, heißt es bei uns, sind 2 Jahre, die man dann nochmal als angestellte Zahnärztin oder Zahnarzt arbeiten muss, um dann komplett fertig zu sein und sich im Endeffekt auch selbstständig machen zu dürfen. Und genau, diese 2 Jahre habe ich dann auch noch absolviert und dann auch in weiterer Folge weitergearbeitet, aber dann mit weniger Stunden. Und dieser Entschluss, zu sagen, okay, ich setze jetzt alle Karten auf den Sport, das ist jetzt meine Prio 1, das war zu dem Zeitpunkt, als ich es mir finanziell einfach auch leisten konnte. Also es war nach dem Jahr 2021, da hatte ich eben dann Hamburg gewonnen, hatte das Ergebnis auch nochmal mit dem 3. Platz in Florida und auch nochmal in der frühzeitigen Quali für Hawaii 2022 bestätigt. Und ja, das war dann sozusagen die Ausgangslage, die mich dazu befähigt hat, dass ich sagen konnte, okay, ab 2022, Anfang des Jahres, kann ich mich mal voll und ganz auf den Sport konzentrieren.
Ja, es hat gut funktioniert und die letzten Jahre sprechen für dich. Was sind die nächsten Meilensteine? Was wären noch so Träume oder Ziele für 2024 und 2025?
Weniger Platz 4. Ja, ich glaube, okay. Das ist ja ein bisschen undankbar, 2-mal Platz 4 in Südafrika und in Kalmar, weil einfach Podium halt schon immer besser ist als Platz 4, aber nee, also was auf jeden Fall auf meiner Bucketlist noch steht, ist Challenge Rot. Das ist ein Rennen, was ich auf jeden Fall unbedingt mal machen möchte. Aber ansonsten, es gibt auch noch viele andere Rennen, die mich reizen würden. Und wofür ich mich jetzt am Ende 2024 entscheide, steht echt tatsächlich noch so ein bisschen in den Sternen. Also da muss ich mir noch gut Gedanken machen. Deswegen kann ich dazu aktuell noch gar nicht allzu viel sagen. Ja.
Okay. Ist denn schon ein Trainingslager geplant wieder in dem Video oder nach der langen Saison bleibst du erstmal im Winter zu Hause und nutzt die heimischen Bedingungen?
Ich habe mich jetzt erstmal dazu entschieden, hier den Einstieg zu machen in Deutschland, und habe aber auch schon ein erstes Trainingslager gebucht. Ich fliege am 18.12., also kurz vor Weihnachten, nach Fuerteventura, Las Palmas, und werde da 3,5 Wochen verbringen bis 10. Januar. Genau, ich freue mich da dann unter Top-Trainingsbedingungen. Ja, das erste große Trainingslager für die nächste Saison machen zu dürfen.
Ja, auf alle Fälle danke für deine Zeit und wir und die Hörer drücken dir die Daumen auf eine erfolgreiche Saison 2024 und werden ja gucken, welche Rennen du startest und hoffentlich dann am Ende der Saison in Nizza, beziehungsweise ist ja dann noch nicht Ende, aber im Frühherbst bei der WM der Frauen in Nizza hoffentlich auf dich schauen können.
Ja, danke dir, Markus, und ich wünsche dir natürlich auch weiterhin alles Gute und hoffe, dass alles so läuft, wie du es dir vorstellst.
Genau, Dankeschön für deine Zeit und bis dann, Laura.
Ciao.
Ciao.